Also unter anderem mit der Frage, wodurch ist uns Abraham ein Vorbild, das uns helfen kann, dabei zu bleiben und fröhlich mit Gott unterwegs zu sein. Dafür will ich jetzt beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen bitten wir dich, dass wir lernen und weiterkommen, Fortschritte machen im Vertrauen zu dir. Ich bitte dich persönlich jetzt, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Also das erste Thema am heutigen Sonntag, erster Teil dieser Predigtreihe: Der Glaube schenkt Mut zur Veränderung. Vor ein paar Wochen habe ich ihn wieder getroffen. Ich treffe mich immer mal wieder mit einem alten Freund, der ist genauso alt wie ich. Und wir treffen uns in irgendeinem Café und dann reden wir miteinander. Und eins ist sicher, egal wie wir das Gespräch beginnen, wir landen immer beim Thema Erweckung. Das letzte Mal habe ich ihn dann direkt gefragt, sag mal, du gibst die Hoffnung auch nicht auf, dass du es nochmal erlebst, oder? Und die Antwort war, nein, niemals. Und dabei strahlte er mich an. Ich habe keine Ahnung, wie es euch geht, die ihr schon lange als Christen unterwegs seid, aber ich denke, dass viele von euch diese Erfahrung mit mir und anderen teilen. In uns wächst eine Sehnsucht nach mehr Glauben, nach mehr Gottvertrauen, nach mehr Nähe Gottes. Es gibt so etwas wie eine heilige Unzufriedenheit. So die Sehnsucht nach den besonderen Momenten in der Gegenwart Gottes und sie verlangen nach immer mehr, nach viel mehr. Mehr Nähe, mehr Vertrauen, mehr Glauben. Aber sofort ist ja die Frage da, wie kann das geschehen? Kann man Glauben lernen? Abraham, denke ich, kann uns hier Hilfe und Vorbild sein. Wir orientieren uns an seinem Leben, weil sein Leben die Handschrift Gottes trägt. Und Stück um Stück wollen wir uns seine Geschichte anschauen. Und es ist, das versichere ich euch, eine sehr faszinierende und herausfordernde Geschichte. Wie fängt es an bei Abraham? Es fängt an mit einem Aufbruch, mit einer grundlegenden Veränderung seiner Lebensumstände. Und das ist eine erste wichtige Lektion, die heute ansteht. Etwas, was wir nie vergessen dürfen. Glaube hat immer mit Veränderung zu tun, mit Aufbruch, mit neuen Wegen, die Gott uns führen möchte. Ich lese uns 1. Mose 12, 1 bis 9, der Anfang der Geschichte. Der Herr sagte zu Abram, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, alle Knechte und Mägde und ihr ganzer Besitz. Sie erreichten Kanaan und durchzogen das Land, das damals von den Kanaanitern bewohnt wurde. Bei Sichem ließen sie sich nieder in der Nähe des Orakelbaums. An dieser Stätte zeigte der Herr sich Abraham und sprach zu ihm, ich werde dieses Land deinen Nachkommen geben. Abraham schichtete Steine auf als Opferstätte für Gott dort, wo der Herr ihm erschienen war. Dann zog er weiter nach Süden zu dem Gebirge östlich von Bethel. Zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten schlug Abraham und die Seinen ihre Zelte auf und auch hier schichtete er Steine auf als Opferstätte für den Herrn. Dort betete er den Herrn an. Abraham blieb nicht lange, weil er weiter nach Süden wollte. Ich bin nicht 75 Jahre alt, aber 72. Meine Kinder sind erwachsen. Ich bin seit über 50 Jahren verheiratet immer noch mit der ersten und einzigen Frau, mit Esther. Die Paulusgemeinde in Bremen war meine erste und einzige Pastorenstelle. Ich habe viel von C.S. Lewis, von Lloyd Jones, von N.T. Wright und Jack Swindoll gelernt und profitiere bis heute von guter theologischer Literatur. Ich lese gerne spannende Bücher, möglichst mit Happy End. Und ich verbringe meinen Urlaub, wann immer ich kann, am liebsten in Schweden. Ich hasse Unordnung, harte Betten und Krümel im Auto. Ich mag keinen Mais, liebe Schweizer Käse und gutes, frisches Brot. Was will ich damit sagen? 72 Jahre alt, da weiß man, was man will und was man nicht will. Da ist man ziemlich festgelegt und viele Weichen sind gestellt. Man blickt auf ein langes und erfülltes Leben zurück. Aber ihr Lieben, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, in meinem Christsein konnte ich mit Stillstand nie gut leben. Da war und ist immer die Sehnsucht nach mehr. Und wenn unsere Gemeinde in der Gefahr stand, nur den Status quo zu erhalten, dann war mir überhaupt nicht wohl dabei. Es scheint mir oberflächlich und auch verantwortungslos zu sein, wenn wir unter allen Umständen versuchen, Erreichtes zu erhalten und Schritte des Glaubens zu vermeiden. Aus Angst, uns gehen die Ressourcen aus, oder aus Bequemlichkeit, weil es ja gut ist, wie es ist. Wisst ihr, mit der Gemeinde ist es wie mit dem Fahrradfahren. Du kannst schnell oder langsam unterwegs sein, aber fahren musst du, bleibst du stehen, fällst du um. Leben hat etwas mit Veränderung zu tun, geistliches Leben sowieso. Denn Gott ist ein Gott, der uns immer wieder mit Neuem beschenken will. Mit neuem Leben, neuen Gedanken, neuen Liedern, ganz offensichtlich, neuer Hoffnung, neuen Wegen und neuen Zielen. Weil das so ist, gibt es Hoffnung für dich und auch Hoffnung für mich. Zu keiner Zeit ist unser Leben vorbei mit all dem, was Gott vorhat. Gott ist mit dir noch nicht fertig. Das gilt, solange deine Füße diese Erde berühren. Abraham war 75 Jahre alt, als das Abenteuer seines Lebens begann. Mit 75 fing er an zu lernen, was Glauben bedeutet. Mit 75 brach er auf in ein neues Land, ging einen neuen, unbequemen Weg voller Gefahren, aber auch voller Verheißungen. Mit 75 fiel bei ihm die Entscheidung für die nächsten 40 Jahre. Wie ist das mit dir? Alles schon entschieden? Alles in trockenen Tüchern? Hast du noch Ziele? Und bleibt im rauen Alltag überhaupt Zeit dafür, darüber nachzudenken, darüber zu beten? Sind vielleicht auch schlimme Dinge passiert in deinem Leben, die dich ausbremsen, dich mutlos gemacht haben, die dich haben resignieren lassen? Gordon MacDonald, den viele von euch, denke ich, von seinen guten Büchern her kennen, erlebte 1987 eine persönliche Katastrophe. Er war im Privaten gescheitert und musste zunächst seinen geistlichen Dienst aufgeben. 2 Jahre zog er sich zurück, um dann wieder seine Arbeit aufzunehmen. Und er schreibt über diese Zeit: In den ersten Monaten dieser 2-jährigen Auszeit musste ich mich der Tatsache stellen, dass ich unglaublich viel Hoffnung verloren hatte. Ich fühlte mich vollkommen leer und entmutigt durch das, was ich getan hatte und was die Leute von mir dachten. Ihm ging es wohl so, wie es ein amerikanischer Autor, Ed Sisman, mal so ausgedrückt hat: Männer über 40 stehen in der Nacht auf, schauen die Lichter der Stadt an und wundern sich, warum das Leben so lang ist und wo sie falsch abgebogen sind. Was Gordon MacDonald letztlich deutlich geworden ist, war, dass er auch im hohen Alter von Gott angesprochen und korrigiert wird und dass Gott die Initiative in seinem Leben ergriffen hat. Er hat neu in das Leben dieses Mannes hineingesprochen und Gordon hat das zugelassen, er war bereit zur Kurskorrektur. Ich denke, wir müssen uns die Frage gefallen lassen, ist das in meinem Leben möglich? Ist da Platz für Gottes Handeln, für neue Wege zu neuen Orten, an die er mich ruft? Ich denke, ihr kennt alle die Geschichte von Apollo 13. Houston, we have a problem. Houston, wir haben ein Problem. Der Satz ging um die Welt und steht ja heute für Situationen, wo es eng wird. Was war passiert? Nach der Explosion an Bord von Apollo 13 waren die Astronauten in höchster Gefahr. Nur eine Kurskorrektur konnte sie retten. Alles wurde genau berechnet und dann zündete man ein Triebwerk für exakt 39 Sekunden, um den richtigen Winkel zum Eintauchen in die Erdatmosphäre zu bekommen. Und es war wie ein Wunder. Statt in der Atmosphäre zu verglühen, landete die Raumfähre sicher auf der Erde. Veränderung bedeutet Kurskorrektur. Veränderung ist nötig, um ans Ziel zu kommen. Wie sehr bin ich darauf angewiesen, dass Gott an mir arbeitet und mich vorbereitet auf die Landung in meinem ewigen Zuhause? Denn da will ich doch hin, oder? Ich denke an das junge Ehepaar in unserer Gemeinde. Die beiden sind einige Jahre verheiratet und jetzt dachten sie an Trennung. Das schien der richtige Weg zu sein. Aber dann begegnet dem Mann Jesus aufs Neue und er erkennt, es liegt an mir. Vor kurzem sagte er zu mir, ich freue mich wieder, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme. Ich liebe meine Frau ganz neu. Ich musste mich verändern. Das war der Schlüssel. Wisst ihr, im Leben von Abraham war Veränderung möglich. Ja, die Veränderung seiner Lebensumstände brachte ihm das Leben, nachdem er sich, ohne es im Augenblick überhaupt zu realisieren, so sehr sehnte. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Wie fing das an damals bei Abraham? Veränderung, die unserem Leben Gottes Richtung gibt, hat eine erste Voraussetzung. Ein erster Punkt heute Morgen. Gott muss die Initiative ergreifen. Manchmal scheint es ja so, als wäre Glaube etwas, was wir machen müssen. Etwas, das man durch Anstrengung und Disziplin erreichen kann. Aber ihr Lieben, das ist ein Irrtum. Glaube ist immer die Reaktion auf Gottes Initiative. Glaube ist ein Geschenk. Wenn wir auf diese Initiative reagieren, beginnt das Abenteuer des Glaubens. Gott fängt bei Abraham an, oder besser bei Abram, denn Abraham heißt er erst später, dazu kommen wir noch. Und so beginnt seine Geschichte. 1. Mose 12, Vers 1. Der Herr sagte zu Abram, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham war mit seiner ganzen Sippe aus Haran gezogen. Sie kam ursprünglich aus Ur in Chaldea, das ist im Zweistromland, im damaligen Babylonien, ein Ort in der Antike, und war als Familie auf dem Weg nach Kanaan in Haran, das liegt im heutigen Syrien, hängen geblieben. Und die erklärende Stelle aus dem 5. Buch Mose lässt vermuten, dass das aus wirtschaftlichen Gründen geschah. Hier in Haran wohnten sie und es bestand kein Grund daran, was zu ändern. Und dann redet Gott in das Leben dieses Mannes. Und Abram hört die Stimme Gottes und nimmt die Stimme ernst. Er ist 75 Jahre alt. Er hat ein Recht auf ein beschauliches Leben in Haran, auf seiner Gartenbank, und kann den Ruhestand genießen. Dass er es nicht tut, ist eine Sache zwischen ihm und seinem Gott und nicht das Ergebnis irgendwelcher Überredungskünste. Und denken wir ja nicht, dass es einfach war. Sein Weg war bestimmt kein leichter Weg. Er war voller Gefahren und Herausforderungen, aber auch voller Verheißung und Nähe Gottes. Es kommt nämlich noch was dazu. Abraham kannte Gott nicht wirklich. Zu seiner Zeit gab es tausende von Göttern. Alles war irgendwie göttlich. Seinen ersten Altar baute er bezeichnenderweise unter einem Orakelbaum. Aber hier spricht Gott zu ihm, so wie er später zu Jakob im Traum sprach, wie er zu Mose im Dornbusch oder zu Jesaja in Visionen sprach. Abraham erfährt, wie Gott redet, den Anfang macht und reagiert darauf mit Glauben. Wenn Gott in dein Leben spricht, dann wage es, ihm zu vertrauen, ihm aufs Wort zu glauben. Das fragst du vielleicht ehrlich, Pastor. Aber woher weiß ich denn, dass das wirklich Gottes Stimme ist? Wir kennen doch alle Menschen, die von Gottes Reden sprachen und nachher war es nur die eigene heiße Luft. Manche Menschen gebrauchen die Aussagen, Gott hat zu mir gesagt, Gott hat mir gezeigt, fast inflationär. Zu oft muss sich Gott dann aber im weiteren Verlauf der Geschichte mächtig geirrt haben, weil das alles nicht so gekommen ist, wie man es angekündigt hatte. Oder hat man nicht richtig hingehört? Ehrlich, ich habe kein Rezept. Aber mir kommt es so vor, dass wir eher zu wenig als zu viel wagen. Abraham macht sich auf den Weg und er hat keine Sicherungen außer einer wahnsinnigen Verheißung. 1. Mose 12, Vers 2. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wisst ihr, ich glaube, wir brauchen, wenn wir glauben sollen, alle eine Verheißung Gottes. Verheißung, das ist das Versprechen Gottes und ohne dieses Versprechen mache ich mich nicht auf den Weg. Viele Jahre später fordert ein anderer Mann Gottes mit einer anderen großen Verantwortung genau das von Gott. Mose betete: Herr, wenn du nicht vorangehst, dann gehen wir hier nicht weg. Und ich finde das ungemein entspannend. Ich muss mich nicht zum Glauben zwingen. Nicht zu einem Glauben, der sich im Blau des Himmels gründet. Ich breche nur auf. Ich verlasse nur Vertrautes und Bewährtes, wenn ich eine Verheißung habe. Ich höre auf, Leute zu drängen und überreden zu wollen. Glaube gründet im Reden Gottes, nicht in meinen Motivierungskünsten. Das gilt im Übrigen auch für unser Predigen. Wenn Gottes guter Geist nicht hier vorne durch uns redet, dann ist das alles nur heiße Luft. Das können wir uns schenken. Ein zweites. Wir geben zu, es ist nicht einfach zu glauben. Was Gott diesem Mann zumutet, ist doch der Hammer. Und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wie? Einfach so? Wohin, Herr? Ohne Karte, ohne Navi, ohne Google Earth. So plane ich ja nicht mal meinen Urlaub. Da muss ich ja schon ein Jahr, also spätestens ein halbes Jahr vorher, genau wissen, wo ich hin will und muss buchen. Und da schaue ich mir doch die Reiseroute genau an und weiß schon jetzt, wo ich in Jönköping abbiegen muss, nämlich auf die E4. Und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Toll. Wo ist das? Wovon werden wir leben? Wo bekommen wir Wasser und Nahrung her? Wer schützt uns vor Überfällen? Also von einem guten Plan kann hier wirklich nicht die Rede sein, oder? Und wisst ihr, manchmal denke ich, dass so mancher, der schon länger unsere Gottesdienste besucht und noch immer keine klare Entscheidung für Jesus getroffen hat, dass derjenige einfach nur Angst hat. Und ich verstehe das. Da soll ich mich entscheiden, aber was kommt dann? Ein neues Leben mit Jesus, ja, wie sieht das denn aus? Welche Garantien gibt es gegen die Unsäglichkeiten meines Lebens? Verdiene ich mehr, wenn ich Christ werde? Finde ich die richtige Frau, wenn ich an Gott glaube? Muss ich mich nun nicht mehr gegen Diebstahl versichern? Auf was lasse ich mich denn da eigentlich ein? Wenn es dich tröstet, Abraham ging es nicht anders. Er hörte einmal die Stimme Gottes und musste sich entscheiden. Gehe ich oder gehe ich nicht? Glaube ich oder glaube ich nicht? Und Abraham hatte noch eine wahnsinnige Schwierigkeit. Gott sagt, seine Familie soll zu einem großen Volk werden. Also wenn Gott das zu mir gesagt hätte, hätte ich angefangen zu rechnen. 5 Kinder habe ich, alle verheiratet, 14 Enkelkinder auch. Herr, gib mir ein paar Generationen Zeit, das schaffen wir. Aber Abraham hatte keine Kinder. Seine Frau Sarai konnte keine Kinder bekommen. Und der Mann war 75 Jahre alt. Zugegeben, die Leute sind damals ein bisschen älter geworden, aber 75 ist 75. Da sind andere schon Opa. Also was für ein Schwachsinn. Abraham soll ein Land bekommen und hat keine Erben. Wisst ihr, da bleibt man doch lieber in Haran und pflegt den Gemüsegarten. Also es ist, wie sag ich, nicht einfach zu glauben. Wenn Gott dich ruft und deinen Glauben herausfordert, dann ist das kein Selbstläufer, es ist deine Entscheidung. Ende der 80er Jahre wurde unsere Kapelle in Bremen-Hastedt zu klein. Ein befreundeter Handwerker machte uns auf einen Bauernhof in Habenhausen aufmerksam, der zum Verkauf stand. Mit unserem Hausmeister habe ich ihn mir damals angeschaut und nur einen Gedanken nach dieser Fahrradtour gehabt. Schön wär's, aber zu groß und zu teuer. 4 Jahre später hatten wir unseren ersten Gottesdienst in den neuen Räumen. 4 Millionen D-Mark mussten wir mit 175 Mitgliedern aufbringen und wir hatten keinen Millionär in unseren Reihen. 10 Jahre später waren wir schuldenfrei und hatten einen Gottesdienstbesuch von durchschnittlich 700 Besuchern. Die Männer des Glaubens waren unser Gemeindeleiter und unser Geschäftsführer. Mich haben sie nur gefragt, ob ich mich für weitere 10 Jahre verpflichte, in Bremen zu bleiben. Und da bin ich ja heute noch. Was will ich damit sagen? Glauben bedeutet, ich mache mich auf, weil Gott mich ruft. Ich habe keinen Plan B. Glauben will ich lernen mit Abraham. Glauben gegen alle Zweifel, Schwierigkeiten und Ängste. Und noch ein dritter Punkt zu diesem ersten Thema, eine dritte Voraussetzung, die nötig ist, um wirklich nötige Veränderung zu erleben. Drittens, nicht das Maß des Glaubens ist entscheidend, sondern das Objekt. Wie viel Glauben brauche ich? Wie viel Glauben hatte Abraham eigentlich? 3 Kubikmeter oder nur 2? Wie viel habe ich? Eine Cola-Dose voll? Jetzt muss ich noch einmal an den ersten Punkt erinnern. Glaube ist immer die Antwort auf Gottes Initiative. Es gibt eine Geschichte in der Bibel im Neuen Testament. Petrus macht die Erfahrung seines Lebens. Petrus ist ein Wasserläufer. Er verlässt das Boot und läuft über das Wasser. Dieses Erlebnis ist einmalig in der Weltgeschichte, soweit wir wissen, und nur Jesus teilt es mit ihm. Wie war das, ihr, die ihr diese Geschichte kennt? Wann verlässt Petrus das Boot? Als Jesus ihn dazu auffordert. Und wann sinkt er? Als er auf seine Möglichkeiten schaut. Es hilft mir überhaupt nichts, wenn mir jemand sagt, dass ich mehr Glauben brauche. Das weiß ich sowieso. Das wussten die Jünger auch, denn sie bitten Jesus ja direkt an einem anderen Tag, Herr, stärke uns den Glauben. Was macht Jesus? Er empfiehlt ihnen, nicht mehr Glauben aufzubringen. Er spricht nicht von Stärke und Kraft, sondern von der richtigen Art zu glauben. Er sagt, Johannes 14, Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Mehr nicht. glaubt an Gott und glaubt an mich. Und fügt an einer anderen Stelle hinzu, selbst ein Glaube, der nur so groß ist wie ein Senfkorn, kann dann Berge versetzen. Das ist Abrahams Geheimnis. 1. Mose 12, Vers 4. Abraham gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war zu diesem Zeitpunkt 75 Jahre alt. Nicht das Maß unseres Glaubens ist entscheidend, sondern das Objekt. Gott lässt sich überhaupt nicht beeindrucken von unseren steilen Aussagen und großartigen Beteuerungen. Er freut sich schlicht und ergreifend, wenn du ihm glaubst. Im zweiten Buch der Chronik wird Abraham als der Freund Gottes bezeichnet. Das ist ja schon außergewöhnlich. Aber wisst ihr auch, was Gott von Abraham hielt? Das können wir im Propheten Jesaja nachlesen. Da sagt Gott zu seinem Volk, Jesaja 41, 8, du aber Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, du Spross Abrahams, meines Geliebten. Wow. Abraham ist der Geliebte Gottes. Warum? Wir lesen ja seine Geschichte in diesen Wochen. Also bei allem Respekt, aber so besonders war sein Leben auch nicht. Da waren auch so ein paar Klopper drin, kommen wir noch zu. Wird spannend. Warum also? Im Neuen Testament, im Römerbrief, zitiert Paulus aus 1. Mose 15 und schreibt Römer 4, Vers 3. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott und so fand er Gottes Anerkennung. Ist das nicht unglaublich befreiend? Nicht deine Leistung, nicht, dass du was vorweisen kannst, nicht, dass du gewaltige Dinge bewegst, nein, dass du glaubst, ihm aufs Wort vertraust. Abraham glaubte Gott, das ist alles, nicht mehr und nicht weniger. Nichts ehrt unseren himmlischen Vater mehr als unser Vertrauen. Und was könnt ihr euch zu Beginn eines neuen Jahres Besseres wünschen als eben dies? Glaube Gott, vertrau ihm. Ein alter Vers aus dem Psalm begleitet mich seit Jahrzehnten. Auf dem Nummernschild meines Autos seht ihr sogar einen Hinweis darauf. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. So sei es und so ist es. Ich bete. Und das lass doch so werden, Herr. Ganz neu wieder, in einem neuen Jahr. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. So vieles, was uns Angst macht. So viel Durcheinander in unserem ganz persönlichen Leben. Sackgassen, Unverständnis, Streit. Aber du bist derselbe, Herr. Und du kennst auch das große Weltgeschehen. Das, was uns Angst macht, wenn wir uns heute Abend die Nachrichten anschauen. Auch da hilf uns, dir zu vertrauen und daran zu denken, dass alles den Weg gehen muss, der deinem Willen entspricht und dass auf uns die ewige Herrlichkeit wartet, dass alles zu einem guten Ende kommt, zu einem gerechten Ende. Danke dafür. Danke für deine Gemeinde hier. Danke für Schwestern und Brüder im Glauben und auch danke für jeden, der noch fragend vor all diesem steht. Das schenkt den Mut zu einer klaren Entscheidung, zu einem Schritt des Glaubens. Du bist hier. Wir danken dir. Wir beten dich an und wollen dich ehren durch unseren Glauben. Amen.